Mit dem Posaunenfest vor 2 Tagen haben wir bereits den ersten Tag von Gottes heiligen Herbstfesten begangen. Und manch einer mag sich in diesen Tagen mit den Gedanken tragen, sich zum Beispiel für das Lobhüttenfest ein schönes Kleidungsstück zuzulegen, um vor Gott in festlicher Weise zu erscheinen. Doch unabhängig vom Fest sollten wir uns generell die Frage stellen, welche stoffliche Qualität auch unsere Alltagskleidung haben sollte. Als eine Hilfestellung hierzu möchte ich in der heutigen Kurzpredigt auf 2 alttestamentliche Verse eingehen, die sich mit der Beschaffenheit von Bekleidungsstoff befassen und die Gründe erläutern, warum sie als Gesetz dem physischen Volk Israel gegeben wurden. Dabei werde ich auch die Frage beantworten, ob sie für wahre Christen heute noch Gültigkeit besitzen, und am Ende noch einige Ausführungen zu den heutigen künstlichen Bekleidungsstoffen machen. Der Kurzpredigt habe ich den Titel gegeben: Die Stoffe, aus denen die Kleider sind. Die Stoffe, aus denen die Kleider sind. Die erste Textstelle, die sich auf die Beschaffenheit von Bekleidungsstoff bezieht, finden wir in 3. Mose, Kapitel 19 und Vers 19. Und ich lese heute ausschließlich aus der Schlachterbibel. Schlagen wir also gemeinsam auf, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 19. Meine Satzungen sollt ihr halten. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen, und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus zweierlei Garn gewoben ist. Die hebräischen Worte Kil'ayim und Sha'atnes, die hier mit zweierlei Garn übersetzt werden, werden in den deutschen Bibeln auch mit zweierlei Faden, mit zweierlei Stoff, zweierlei verschiedene Gewebe oder auch mit Mischgewebe übersetzt. Um jedoch genau zu erfahren, welches Material nun gemeint ist, müssen wir uns die 2. Textstelle ansehen. Und die finden wir in 5. Mose, Kapitel 22 und Vers 11. 5. Mose 22, Vers 11. Auch das lesen wir gemeinsam. Du sollst keine Kleidung aus verschiedenartigen Garnen anziehen, die aus Wolle und Leinen zusammengewoben ist. Was uns in diesen beiden Stellen gesagt wird, ist, dass für das damalige physische Volk Israel das Gesetz existierte, welches verbot, ein Kleidungsstück auf dem Körper zu tragen, welches aus einem Stoff bestand, der aus dem gemeinsamen Verweben von Garnen aus Wolle und aus Leinen hergestellt wurde, also gemeinsam aus tierischen und pflanzlichen Garnen. Heute würde man zu einem solchen Stoff Mischgewebe sagen. Warum war dies der Fall? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst verstehen, dass alle Gebote Gottes zum Wohle der Menschheit gegeben wurden. Und ganz besonders hatte Gott das Volk Israel für eine einzigartige Beziehung zu ihm ausgewählt. Wir lesen beispielsweise in 2. Mose 19 und Verse 5 und 6, dass die Israeliten Gottes besonderes Eigentum vor allen Völkern sein würden, wenn sie nur seiner Stimme gehorchen und seinen Bund bewahren würden. Und auch, dass sie ihm ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein sollten. Und zu diesen Geboten gehören auch solche Vorschriften, die die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen, die öffentliche Ordnung und vieles mehr betrafen. Und so gab es auch das Gesetz über das Mischgewebe. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob dieses Gesetz für die Menschheit im Allgemeinen und besonders für einen Christen, der ja ein geistlicher Israelit ist und eine enge Beziehung zu Gott hat, heute noch verbindlich und anzuwenden ist. Hierzu ist zu sagen, dass ein Christ sich stets an die Vorschriften des Alten als auch des Neuen Testamentes halten muss, es sei denn, das Neue Testament zeigt deutlich auf, dass bestimmte Gesetze des Alten Testaments nicht mehr verbindlich sind, entweder direkt durch den Buchstaben oder aber durch den Geist. Wir können hier insbesondere an die Opfer- und Ritualgesetze denken, die durch den Opfertod Jesu Christi abgeschafft wurden, oder auch beispielsweise an die körperliche Beschneidung, die heute für Christen nicht mehr verbindlich ist. Und bei den alttestamentlichen Vorschriften über die Bekleidung, wie wir sie gelesen haben, deutet keine einzige Stelle im Neuen Testament darauf hin, dass diese nicht mehr verbindlich seien. Sie sind nach wie vor in Kraft, genauso wie die zeitlosen Speisegesetze über die reinen und unreinen Tiere. Doch warum wurden nun diese Vorschriften über die Bekleidung gegeben? Hierzu lassen sich im Wesentlichen zwei Gründe anführen. Der erste Grund ist darin zu sehen, dass die Bekleidung eine hohe Qualität besitzen sollte. Als Gott das Leben auf der Erde neu erschuf, Pflanzen und Tiere von einer ungeheuren Vielfalt, sprach er, dass ein jedes Geschöpf sich nach seiner Art vermehren sollte. Und immer wieder lesen wir, dass Gott sah, dass es gut war. Das können Sie lesen in 1. Mose Kapitel 1, die Verse 11 und 12, in Vers 21 und die Verse 24 und 25. Und dieses Prinzip der Vollkommenheit und Perfektion setzt sich auch im 3. Mose 19, Vers 19 fort. Wir können hier gut erkennen, dass Gott klare Trennlinien gezogen hatte, nämlich für das Vieh, für den Ackerbau und ganz spezifisch für eine Kleidung aus tierischen Nebenprodukten und für eine Kleidung aus pflanzlichen Erzeugnissen. Auch sehen wir im Kontext von 5. Mose 22, Vers 11, was wir gerade gelesen haben, dass das Gebot Gottes, etwas Gleiches zusammenzuhalten, weiter ausgeführt wird. Vers 10 führt nämlich aus, nicht zugleich mit einem Rind und mit einem Esel zu ackern. Ein Gesetz, auf das Paulus in 2. Korinther, Vers Kapitel 6 und Vers 14 einen Bezug nimmt. Als er sagt, zieht nicht in einem fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und so ist das Getrennthalten von etwas Ungleichem in analoger Weise zu verstehen, wenn es in Vers 11 um die Kleidung geht. Zur Zeit der Entstehung Israels als Gottes Nation wurde die Kleidung aus Rohstoffen hergestellt, die zu Fäden gesponnen und auf Webstühlen gewebt wurde. In historischen Quellen werden Seide, Hanf, Kamel und Ziegenhaar erwähnt, und auch Tierhäute wurden häufig für Kleidung verarbeitet. Angesichts all dieser Möglichkeiten mit ihren spezifischen Eigenschaften schränkte Gott die Vermischung von Wolle und Leinen zur Herstellung von Bekleidungsstoffen für das Volk Israel ausdrücklich ein. Und wenn wir das Gesetz über die Kleidung betrachten, dann sollten wir uns auch daran erinnern, dass Gott die Schafe und die Flachspflanze mit dem Wissen geschaffen hat, dass sie als Quelle für Kleidung dienen würden. Wolle und Leinen haben als Ausgangsmaterialien einzigartige Eigenschaften für Kleidung und können auch jedes für sich zu Kleidungsstücken von extrem hoher Qualität verarbeitet werden. Und so schauen wir uns nun hierzu jeweils ein Beispiel in der Bibel an. Unter anderem lesen wir in Matthäus Kapitel 3 und Vers 4 über Johannes den Täufer, dass er ein Gewand aus Kamelhaaren anhatte und einen ledernen Gürtel um seine Lenden trug. Als Christus in Matthäus Kapitel 11 über Johannes den Täufer spricht, da stellt er den Menschen die Frage, was sie denn sehen wollten, als sie zu Johannes in die Wüste hinausgehen. Sie können das in Vers 8 lesen. Ob sie denn einen Menschen in weichen Kleidern sehen wollten. Und er führt ihnen dabei auch vor Augen, dass diejenigen, die weiche Kleider tragen, in den Häusern der Könige sind. Ein Hinweis darauf, dass es sich um eine hochwertige Kleidung handelt. Ein weiteres Beispiel können wir in Hesekiel Kapitel 44 in den Versen 17 und 18 lesen. Und das lesen wir jetzt gemeinsam in Hesekiel Kapitel 44, angefangen in Vers 17. Dort wird uns ein Einblick über die Kleidung der levitischen Priester im zukünftigen Tempel gegeben. Vers 17. Es soll aber geschehen, wenn sie durch die Tore des inneren Vorhofes hineingehen wollen, sollen sie leinene Kleider anziehen und sie sollen keine Wolle auf sich haben, während sie innerhalb der Tore des inneren Vorhofs und im Tempelhaus dienen. Leinene Kopfbünde sollen sie auf ihrem Haupt tragen und leinene Unterkleider an ihren Lenden. Sie sollen sich nicht in Kleidung gürten, die Schweiß fördert. Wir lesen hier, dass die Priester für den Tempeldienst nur leinene Kleider tragen dürfen. Keine Wollbekleidung wird dafür zulässig sein. Und so lässt die Passage auch den Rückschluss zu, dass selbstverständlich die leinenen Kleider auch keinerlei Wollbestandteile enthalten dürfen. Vers 17 gibt uns aber auch einen Hinweis, dass die tierische Wolle im Allgemeinen auch in der Zukunft für Bekleidungsstoff verwendet werden wird. Was nun den zweiten Grund betrifft, so haben wir gerade hierzu in Vers 18 schon etwas erfahren, nämlich als wir lasen, dass Kleidung bei Überwärmung den Schweiß fördern kann, wie in diesem Fall bei der Wollbekleidung. Und so begründet sich das Gebot der getrennten Bekleidungsstoffe aus pflanzlichen und tierischen Garnen auch auf die physische Gesundheit des Menschen. Hierzu möchte ich Ihnen einmal einige Aussagen und Beobachtungen Sebastian Kneipps vortragen, die er im ersten Teil seines 1889 erschienenen Buches »So sollt ihr leben« niederschrieb. Er schreibt unter anderem über die Kleidung für die Winterzeit, dass man vor 50 bis 60 Jahren, also um 1830, meist nur grobe leinene Hemden kannte, die sehr gut vor Erkältung schützten. Da sie lang und weit waren, bildeten sie beim Anziehen mehrere Falten und die dabei entstehenden Luftschichten hielten die Körperwärme zurück. Darüber kam ein weiteres Kleid aus Leinwand, wie er sagt, welches ebenso die Wärme aufhielt und zudem einen erhöhten Schutz gegen die Kälte bildete. Er sagt, nur die Gebrechlichen und die älteren Leute, die trugen im Winter gewöhnlich aus Wolle gestrickte Jacken oder aus Flanell gemachte Jacken. Hierüber kam schließlich noch ein Oberkittel, der entweder aus grobem Leinenstoff oder bei den Arbeitern aus Zwilch gefertigt war. Die Hosen bestanden hingegen regelmäßig nur aus grober Leinwand und nur wenige Leute trugen leinene Unterhosen. Neben der guten Isolation und des günstigen Preises lobte er den Nebeneffekt des Leinenstoffes als Bürste für die Haut und die durchblutungsfördernde Wirkung. Etwa zur selben Zeit kam bereits Kleidung aus Baumwolle auf und die Landleute berichteten ihm, dass die daraus hergestellten Unterhemden für die Winterzeit nicht so recht behagen wollten und ihnen zu kalt vorkamen. Auch wurde darüber geklagt, dass die Hemden beim Schwitzen an der Haut sich anlegten und dadurch Kälte und Unbehaglichkeit verursachten. Ein weiterer Nachteil war, dass wenn sie vom Schweiß feucht geworden waren, nicht so schnell wieder trocken wurden wie die Hemden von Leinwand. Doch was schreibt Kneipp weiter über die nun zu Ende des 19. Jahrhunderts aufkommende Mode der Unterwäsche aus Wolle, die wie eine Wollhaut den Körper umgibt? Hier nun ein Zitat von ihm. Was mich aber die Erfahrung über den Wert der wollenen Hemden, Unterhosen und so weiter gelehrt hat, ist Folgendes. Es kam zu mir eine Unzahl Leute, die vom Kopf bis zum Fuß voll Rheumatismus waren und von Krämpfen geplagt wurden. Es stellte sich regelmäßig heraus, dass diese wollenen Hemden getragen hatten. Dasselbe war der Fall bei denen, die über kalte Füße und Andrang des Blutes zum Kopf klagten. Und er sagt weiter, ich will nicht gerade alles dem Wollhemd und der Wollbekleidung zuschreiben, aber die Erfahrung lieferte mir den Beweis, dass sie bei der größten Anzahl die Ursache war. Soweit diese kurzen Auszüge aus seinem Buch. Doch wie bei Hesekiel 44, Vers 18 können wir auch hier sehen, dass Wolle für den Körper unter Umständen zu warm sein kann und dann den Schweiß fördert. Und wir können hieraus auch schlussfolgern, dass eine Bekleidung, die gleichermaßen aus einem Mischgewebe aus Pflanzen- und Tierfasern besteht, die Entstehung von Krankheiten ebenfalls begünstigen kann. Abschließend möchte ich nun kurz darauf eingehen, was zu den vielen synthetischen hergestellten Garnen zu sagen ist, die es heute gibt und die mit Pflanzen- oder Tiergarnen gemischt sein können. Beispielsweise kann man hier die synthetischen Fasern Nylon, Polyester, Elastan und Acryl benennen, die auf Erdöl basieren und zum Beispiel auch die Viskose als halbsynthetische Faser auf Zellulosebasis, die aus Zellstoff hergestellt wird. Das nach wie vor gültige Gebot, pflanzliche und tierische Garne nicht miteinander zu vermischen, gilt nicht für Kombinationen mit künstlichen Produkten. Um es klar zu sagen, Kombinationen aus pflanzlichen Garnen, wie zum Beispiel dem Leinen, oder aus tierischen Garnen, wie zum Beispiel der Wolle, mit synthetischen und halbsynthetischen Materialien sind unproblematisch. So wie es nicht falsch ist, ein Kleidungsstück aus Leinen und ein anderes aus Wolle gleichzeitig miteinander oder übereinander zu tragen, so ist es auch nicht falsch, zum Beispiel ein Wollsakko zu tragen, das Synthetikanteile besitzt und zudem mit einem Viskosefutter ausgekleidet wurde. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Baumwolltaschen in Hosen, die aus Wolle oder aus anderen Materialien gefertigt sind. Je nachdem, für welchen Stoff wir uns bei der Anschaffung eines neuen Kleidungsstückes entscheiden, sollten wir die heute behandelten Grundsätze beachten. Wie wir gesehen haben, ist das Gebot, pflanzliche und tierische Garne nicht in einem Stoff miteinander zu verweben, nach wie vor in Kraft. Und eine einfache Recherche im Internet zeigt leider auf, dass es in der Tat diverse Kombinationen gibt, bei denen das Gebot nicht beachtet wurde. Qualität muss nicht immer teuer sein, doch es sollte immer noch Qualität sein. Insofern müssen wir uns sorgfältig damit befassen, woraus die Stoffe unserer Bekleidung bestehen und sollten dabei auch für uns die Frage beantworten, ob sie für die Gesundheit unseres Körpers förderlich sind. Ein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes Gottes ist.